Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Also habt ihr gemerkt, der Uchi hat euch eine Option gegeben. Ja, ihr habt gehört, wer predigt, also ihr könnt euch noch entscheiden, zum Sommerfest zu gehen oder hier zu bleiben. Schön, dass ihr hier bleibt. Ich bin Gerrit, ich bin Pastor der Kirche für Siegen. Und ja, sehr spannend. Letzter Sonntag oder letzter Gottesdienst vor der Sommerpause und nach so einem großen Fest letzte Woche, wo wir Taufe am Eiserfelder Weiher feiern durften, wo 5 Leute sich haben taufen lassen. Da dürfen wir gerne nochmal für klatschen, für die 5 Leute. Da hat man ein bisschen gebraucht, um sich davon zu erholen nach so einem Tag wie letzten Sonntag. Es war wirklich wunderschön. Und heute machen wir auch den Abschluss unserer Predigtserie über die Bergpredigt. Kingdom Culture, die Königreichskultur, die Kultur des Königreichs Gottes. Und was möchte die Bergpredigt sein? Gandhi selber sagte mal zur Bergpredigt, der übrigens ein ziemlich großer Fan der Bergpredigt war, der sagte, ich habe das sogar vorbereitet, wenn ein Hindu die Bergpredigt Jesu nicht kennt, dann fehlt ihm das Wesentliche für seinen Glauben, denn die Lehre der Bergpredigt ist für jeden und alle unter uns gemeint. Den letzten Teil würde ich nicht d'accord gehen mit dem Gandhi, und das erzähle ich auch gleich warum. Und also nicht nur, ganz kurz, könnt ihr den Timer anmachen, dass wir pünktlich zum Mittagessen kommen? Richtig, genau. genau, das nicht nur bei Gandhi so oder im Hinduismus, aber auch in anderen Religionen ist die Bergpredigt was sehr, also was Gutes, wo die Leute draufschauen und sagen, Gandhi selber kritisiert die Christen sogar und sagt, wenn alle Leute, alle Christen nach der Bergpredigt leben würden, dann würde die Welt auf jeden Fall anders aussehen als jetzt. Und warum ich mit dem letzten Teil von Gandhi nicht konform gehe, ist, weil er sagt, es ist für jeden da. Und ich glaube, Gandhi sieht die Bergpredigt eher wie eine Aneinanderreihung von ethisch-moralischen Dingen einfach, die wir tun. Ich sag mal so Nächstenliebe, Feindesliebe, das ist ja auch was, na, wo ich auch nichts mit Glauben zu tun haben muss, wo man sagt, hey, behandle deinen Mitmenschen so, wie du gerne behandelt werden möchtest, das ist ja erstmal auch was Gutes. Und wenn man sagt, hier schaut die Handlungen, so sollen wir uns verhalten oder nach dem sollen wir handeln. Und das hat Jesus nicht mit der Bergpredigt gemeint. Er hat uns nicht einfach gesagt, so, ist übrigens sein erstes öffentliches Auftreten gewesen. Er geht auf den Berg und er hat sich nicht gedacht, so, Leute, jetzt sage ich euch mal, wie ihr euch verhalten sollt. Das sind die Lehren Jesu. Ja, das ist das neue Königreich oder wie man sich dort verhält. Er hat schon ganz klar ein Königreich proklamiert auf diesem Berg. Aber er hat nicht gesagt, aneinanderreihen gesagt, wie wir uns verhalten sollen, sondern er hat eine Kultur vermittelt. Er hat gesagt, also die Einleitung ist Seligpreisung, ne? Selig sind die, die arm im Geiste sind, und so fängt er an. Und das ist erstmal die Einladung, die ausgesprochen wird an jeden. In einem jüdischen Kontext, wo es die Pharisäer gab, wo es Gelehrte gab, sprach er aber zu Fischern, zu ganz normalen Menschen, zu Bettlern, zu Kranken, zu Armen und sagt, genau in dir beginnt das Königreich. Genau in dir, nicht in den Pharisäern oder in den Schriftgelehrten nur, sondern in dir darf das Königreich beginnen. Und so ist das Königreich. Und dann fängt er an und er erzählt und er predigt eine Kultur über das Königreich. Also wie das Königreich ein bisschen funktioniert. Ja, also als für mich als Mann ein bisschen so zu denken, hey, wie funktioniert überhaupt das Königreich Gottes? Seligpreisung, die Einladung, der Auftrag der Jünger, Salz und Licht zu sein, Stellung Jesus zum Gesetz, was machen wir jetzt mit dem mosaischen Gesetz? Dann großer Block von Tora-Auslegung, wo er immer gesagt hat, ihr habt gehört, man soll nicht töten. Ich sage euch, allein schon, wenn du zornig bist über deinem Nächsten gegenüber, ist das schon Mord. Oder ihr habt gelesen, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Ich sage euch, wenn ihr eine Frau schon begehrlich anschaut, habt ihr mit ihr schon die Ehe gebrochen. Also er verschärft das Gesetz in der Tora, was die Juden kannten. Die kannten das. Und er greift sie auf und sagt, ihr hört das, ihr kennt das Gebot, aber ich sage euch, Königreich Gottes funktioniert so. Und da ist eine Kultur dahinter, nicht nur ein Handeln. Und aus dieser Kultur resultiert ein Handeln. Das ist der große Block mit den Tora, Auslegungen, dann drei zentrale Themen der jüdischen Frömmigkeit, Almosen, Gebet und Fasten und dann eine Reihe von Anweisungen für das Leben in der Nachfolge. Also was bedeutet es jetzt, wenn ich jetzt diese Kultur des Königreichs lebe? Wie sieht das genau aus? Und dann ist der letzte Teil, bevor dem Block, wo wir jetzt hinkommen, die goldene Regel für den Umgang mit Menschen. Und das steht in Matthäus 7, Vers 12. Das ist übrigens auch ein Gebot, was in fast allen Weltreligionen wiederzufinden ist. Ja, behandelt eure Mitmenschen allem so, wie ihr selbst von ihm behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist übrigens auch die Formel zum Weltfrieden. Wenn alle Menschen sich so verhalten würden, gäbe es keinen Krieg, dann würde die Welt schon aussehen wie im Himmel quasi. Und dieses Gebot finden wir in fast allen Weltreligionen, nur in anderen Weltreligionen ist es anders formuliert. Den Satz kennt ihr auch, ne? Was du willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Also ich möchte nicht, dass mich jemand schlägt, also schlage ich jemanden anderen auch nicht. Ja, das ist ja erstmal aber Jesus geht ja noch einen Schritt weiter. Ja, hier ist zum Beispiel das, wie ihr behandelt werden wollt, aber das Gebot der Nächstenliebe ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also sogar noch einen Schritt auf den Nächsten zugehen. Nicht nur ihn nicht zu schlagen, weil so möchte ich nicht behandelt werden, sondern sogar einen Schritt auf ihn zuzugehen und zu sagen, ihn genauso zu lieben wie mich selbst. Und das ist das Besondere an dem Gebot, anders wie in den anderen Religionen zu sehen. Und nach dem Satz könnte man sagen, super gelandet, Jesus predigt, guter Schlusssatz, den kann man so mitnehmen auch, den kann man sich auch gut merken. Die Leute packen ihre Sachen zusammen, gehen dann nach Hause und auf dem Nachhauseweg reden die dann noch und sagen noch, hey, das waren einfach weise Worte von diesem Jesus. Und hier das eine oder andere werde ich mir schon mal anschauen und werde mir überlegen, das vielleicht sogar in meinem Leben anzuwenden. Und dann gehen die nach Hause und es hätte null Auswirkung auf ihr Leben gehabt, wenn sie nach diesem Satz nach Hause gegangen wären. Übrigens wäre das auch eine Predigt, die auch heutzutage ohne eine Anwendung, wo ich einfach nur eine Lehre habe, eine Predigt, wo wir nach Hause gehen und sagen, wir haben heute viel gehört, wir haben heute gute Dinge gehört und was gibt's zu Mittag? Aber es sagt nicht nach diesem Schluss, in dieser ganzen Bergpredigt sind so viele Konsequenzen, sind so viele Dinge, die er sagt, die so eine riesige Auswirkung auf unser Leben haben, da kann er nicht nach so einem Satz einfach Amen sagen und auf Wiedersehen, sondern er macht eine klare Aufforderung am Schluss. Jesus endet seine Predigt mit einer Anwendung und auch einer Entscheidung. Nachdem er alles, die ganze Bergpredigt gesagt hat, sagt er, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Keine Lehre, nur eine ganz klare Aufforderung oder eine Entscheidung, die getroffen wird. Und Jesus stellt dem Zuhörer hier vor eine Wahl und der Auftrag, dem allen geht eine Entscheidung voraus. Also dieses, wir leben die Kultur des Königreichs Gottes, dem geht erstmal eine Entscheidung voraus. Ich kann nicht sagen, ich lebe einfach nur diese Kultur, sondern dieser Kultur zu leben, alles, was Jesus gesagt hat, die Einladung, Seligpreisung, dem geht erstmal eine Entscheidung voraus. Als würde er sagen, ihr habt mir jetzt zugehört, nur damit ihr diese Königreichskultur leben könnt, müsst ihr eine Entscheidung treffen. Ihr müsst wählen. Ihr müsst ein Tor, hier nimmt er das, die Metapher von einem Tor. Und das hat er sich nicht ausgedacht. Das liest man im Alten Testament öfters. In alttestamentlichen Büchern sprechen auch die Propheten von einer großen Pforte, die in das Unglück führt und eine kleine, enge Pforte, die in das Leben führt. Also die Juden auch wieder, sie haben das schon einmal gehört und wissen ganz genau, wovon Jesus hier spricht. Aber genauso kannten die Juden das auch von einer Stadtmauer. Ja, also wir können uns eine Stadtmauer vorstellen. Ich habe jetzt gerade eben noch überlegt, als ich da gesessen habe, habe ich gedacht, so eine Stadtmauer können wir uns nicht so richtig vorstellen. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn man auf ein Konzert geht und auf einmal gehen die Türen auf und alle Leute stehen vorne dran, je nachdem, was für ein Konzert das ist, ne? Stehen die Leute vorne dran, wollen rein und die Tür gehen auf und alle Leute gehen rein und man geht so mit dem Strom immer in den Innenraum, immer Stehplätze, ganz vorne natürlich. Und man geht mit dem Strom durch die Tor durch, durch den Eingang durch und steht dann dort vorne drin. Und so ist ungefähr in der Stadtmauer auch, wenn ein Getümmel ist, wenn viele Menschen dort sind, dann gehen wir quasi mit dem Fluss. Also wir gehen durch das große Tor. So viele Leute wollen in die Stadt. Wir wollen auch in die Stadt. Also folgen wir dieser Menge und wir kommen durch dieses große Tor in die Stadt rein. Also es ist etwas automatisch. Man geht ein bisschen mit dem Flow mit. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man in einem Gedränge bei einem Konzert sagt, wo gibt's denn irgendwie einen Nebeneingang, wo ich dann besser nach vorne hinkomme, sondern wir gehen mit dem Fluss rein. Genauso gab es damals in den Städten auch eine große Pforte und eine schmale Pforte, also ganz normal ein großes Stadttor und es gab auch kleine Tore, wo halt auch Menschen durchgehen konnten. Aber um durch dieses kleine Tor zu gehen, mussten die Menschen sich aktiv dafür entscheiden. Sie mussten den Fluss der Menschen, den Flow, den allen Menschen, die in das Stadttor reinlaufen, dem mussten sie aktiv entgegensprechen und sagen, ich gehe durch den Nebeneingang, ich gehe durch die enge Pforte, ich gehe durch das schmale Tor. Und diese Metapher gibt Jesus hier. Er sagt, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Und jetzt denkst du dir, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, es gibt auch ganz interessante Bilder davon, so aus dem 17., 16. Jahrhundert, aber auch so neuere, wo dann so ein breiter Weg ist mit dem Kino, Casino und der enge Weg, wo der richtig schwer ist auch zu laufen. Und wenn wir vor dieser Entscheidung stehen, wir werden auf jeden Fall durch ein Tor gehen. Also wir können uns nicht entscheiden, durch kein Tor zu gehen. Ja, entweder treffen wir eine Entscheidung und wir gehen durch das enge Tor oder es wird eine Entscheidung für uns getroffen und wir gehen durch das breite Tor. Wir können uns nicht entscheiden, neutral zu bleiben und zu sagen, ja, dann bleibe ich halt hier vorne und dann gehe ich halt nicht in die Stadt. Wir werden durch ein Tor gehen. Die Frage ist nur, durch welches Tor werden wir gehen? Und Jesus selber sagt von sich in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich, durch das enge Tor. Jesus steht da als erstes Wirken, wo er sich selber proklamiert, auch als Sohn Gottes. Er proklamiert, das Königreich Gottes ist eingetroffen. Ja? Also das Königreich fängt auf der Erde an. Und dann schaut er die Leute an und sagt, genau in dir fängt dieses Königreich an. Und er sagt von sich aus, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg zum Leben. Und ich bin nicht ein Weg, sondern ich bin der Weg. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir diesen einen Weg gehen möchten. Und hier steht's, entweder Leben oder Tod. Oder Leben oder Verderben. Ich bin da hab mal ins Griechisch reingeguckt und hab mal geschaut, wie kann man Verderben dann irgendwie anders noch übersetzen. Ist ja auch so ein ungemütliches Wort, ne? Da habe ich dann geguckt, okay, was gibt's denn noch? Verderben, Verdammnis. Ja, ist sehr schwierig, im Griechischen ein anderes Wort zu finden für Verderben. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die einfach auch ungemütlich ist und unschön, wo man vielleicht auch nicht so oft eine Predigt davon hört. Oder auch das Wort Hölle, das Konzept Hölle vielleicht auch, wo es auch Leute gibt, die sagen, dass es keine Hölle gibt. Hölle oder Verdammnis wird heute nicht mehr so gern gesehen. Und Jesus selber geht von einem doppelten Ausgang des Lebens aus. Jesus selber, also das sind ja auch nicht meine Worte, die ich euch jetzt von Leben und Verderben bringe, sondern ich bin quasi nur der Wiedergeber von dem, was Jesus selber gesagt hat. Und er geht von einem doppelten Ende, Ausgang des Lebens aus. Entweder Leben oder Verdammnis. Und Jesus predigt den Menschen das Königreich Gottes und stellt am Schluss eine Entscheidung. Und 2000 Jahre später stellt er dich vor eine Entscheidung. Gehst du durch das enge Tor oder durch das breite Tor? Den Weg, zu dem man sich aktiv entscheiden muss. Ja? Du wirst sowieso einen Weg gehen. Genauso wie wir geformt werden und beeinflusst werden, die Frage ist nur, wie werden wir beeinflusst? Wir werden durch einen Weg, durch ein Tor werden wir auf jeden Fall gehen. Die Frage ist nur, durch was für ein Tor gehen wir? Und Jesus selber sagt zu den Jüngern immer, folge mir nach. Das ist etwas, was er am See Genezareth zu Petrus und zu den Jüngern gesagt hat. Er ist hingegangen, hat gesagt, hey, steh auf und folge mir nach. Da hat noch nicht mal eine Frage drin, eigentlich nur eine Aussage. Aber das war etwas, hey, du gehst diesen Weg, du folgst mir nach, ja, du gehst mit mir diesen Weg. Und den Weg, zu dem man sich aktiv entscheiden muss. Es gibt nichts dazwischen, es gibt nur Leben oder Verdammnis. Und Verdammnis ist ein hartes Wort. Und wie diese Verdammnis später aussieht, habe ich keine Ahnung. Aber eins weiß ich, es wird ein Ort sein, wo Gott fern ist. Es ist ein Ort der Gottesferne. Es ist ein Ort, wo Gott nicht sein wird. Und ich habe mir in der Vorbereitung so gedacht, das ist auf jeden Fall ein Ort, wo ich nicht sein möchte. Und es gibt keinen neutralen Weg. Und letzte Woche haben wir 5 Leute taufen dürfen, welche diese Entscheidung getroffen haben. Ich habe dann im Wasser eine Frage gestellt und habe gefragt, glaubst du daran, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er für deine Sünden gestorben ist am Kreuz? Nimmst du ihn als sein Erretter und Erlöser an? Und alle 5 haben Ja gesagt. Und das war eine Entscheidung, die sie getroffen haben. Sie haben gesagt, ich gehe durch die enge Pforte durch. Ich wähle den Weg des Lebens. Dann ein paar Verse weiter sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Auch wieder harte Worte und irgendwie hat die Bergpredigt ja so schön angefangen, oder? Selig sind die, die trauern. Selig sind die, die arm sind im Geiste. Und das ist ja eigentlich auch der Auftrag, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Und dann so kurz vor Ende solche Worte. Nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt. Ich weiß nicht, was diese Verse bei dir auslösen auch, wenn du das hörst auch. Aber zu wem spricht Jesus hier? Jesus spricht zu Juden. Jesus spricht zu Menschen, bei denen Religion im Zentrum waren. Viele von denen sind selber in den Tempel gegangen, um Opfer zu geben. Sie sind aufgewachsen mit der Tora. Also es ist was anderes. Wir leben in einer christianisierten Gesellschaft. Aber wie sehr verwurzelt ist denn die christliche Lehre überhaupt in unserer Welt oder in unserer Gesellschaft? Damals war der Glaube im Zentrum, Religion, der Tempel, also es war immer präsent. Und zu denen sagt ihr, hey, ihr glaubt zwar, dass ihr mich Herr, Herr gerufen habt, aber am Ende sage ich zu euch, ich habe euch nicht gekannt. Und diesen Schritt durch die enge Pforte kannst du nur alleine tun. Und Jesus wirbt hier nicht irgendwie einer Religion anzugehören, genauso wie ich jetzt hier vorne, wenn ich sage, geh durch die enge Pforte, rede ich nicht davon, irgendeiner Religion dazuzugehören oder sogar der Kirche für Siegen dazuzugehören, sondern einen Weg zu gehen, den du nur alleine, nur du persönlich gehen kannst. Und diese Entscheidung kannst auch nur du persönlich alleine für dich selber treffen. Kann ich deine Freundin machen? Kann ich deinen Papa machen? Deine Mama? Deine Oma? Kann ich nicht machen? Kann keiner kann diese Entscheidung für dich treffen. Und du selber musst diese Entscheidung treffen, musst diesen Weg selber wählen. Du gehst alleine durch dieses Tor. Das bedeutet nicht, dass du Christ als Christ alleine bist. Das siehst du heute Morgen hier, weil du selber gehst durch dieses Tor. Das kann keiner für dich tun. Und diesen Weg des Lebens zu gehen und sich dafür zu entscheiden, bedeutet nicht, jeden Sonntag hier zu sein oder Bibel zu lesen oder zu beten, sondern diesen Weg zu gehen bedeutet, deine Sünden zu bekennen und dein Leben an Jesus Christus zu übergeben. Ich finde, auf Deutsch hört sich das nicht so gut an, aber repent your sin und surrender your life. Und surrender, finde ich, gibt's kein richtig gutes Wort dafür auf Deutsch, aber übergib dein Leben, alles, was dein Leben ausmacht, ja, was dein Leben prägt, was du denkst, was deinen Wert gibt, was du denkst, wer dich zu dem macht, wer du jetzt gerade denkst, der du bist, sollst du ablegen. Und sollst dein Leben übergeben an den himmlischen Vater, an einen liebenden Gott, der dir einen Wert zuspricht, der das Leben hat. Das hört sich ein bisschen krass an und ist auch krass. Weil wir alleine durch dieses Tor gehen und daraus ein Resultat kommt. Vielleicht gehst du schon länger in den Gottesdienst, liest Bibel, bist christlich aufgewachsen. Es ist notwendig, dass wir eine Entscheidung treffen. Und diesen Herrschaftswechsel klar zu machen, ich möchte nicht mehr, dass die Sünde über mein Leben regiert, sondern du, Herr. Ich möchte, dass du, himmlischer Vater, über mein Leben regiert. Das ist ein Herrschaftswechsel vom Herrschaftsbereich, Paulus nennt das so, der Sünde, des Todes zum Herrschaftsbereich des Lebens, des Geistes. Das ist ein Herrschaftsbereich, ein Herrschaftswechsel auch. Und ich kann es immer nur von mir sprechen, ich bin mit 23 Jahren Christ geworden. Bei mir war das ein Herrschaftswechsel. Wenn ich jetzt, seit 13 Jahren, glaube ich, Christ, 14 Jahren bin ich Christ. Und das sind die 14 Jahre, die am größten Impact auf mein Leben haben. Weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Ja, weil ich vor diesem Tor stand und mich für diesen enge Pforte entschieden habe. Und es hat sich für mich, und das hat auch was gekostet, es kostet auch was, in dieses Tor reinzugehen. Ja, da steht ein Gott, der dich erwartet, der dich aufnimmt. Und das war auch in meinem Leben, wo ich so viele Dinge in meinem Leben hatte, die mich zerstört haben, stand da ein Gott, der gesagt hat, genau so wie du jetzt bist, darfst du zu mir kommen und ich nehme dich an und ich liebe dich. Und ich vergebe dir alles, was du getan hast und alles, was wert in deinem Leben ist, alles vergebe ich dir. Alles, wo du gemerkt hast, so was dir deinen Wert gibt, ob es, keine Ahnung, Frauen, Feiern, Alkohol, alles, was du denkst, was dir deinen Wert gegeben hat damals im Leben, deinen geilen A3, den du nach einem Jahr plattgefahren hast, alles, was du denkst, was dich ausmacht, nehme ich weg von dir und ich stehe vor dir und ich sage dir, wer du bist. Du bist mein geliebtes Kind. Du musst nichts tun, um diesen Status zu erhalten. Und Kind Gottes hört sich ein bisschen irgendwie schon ausgetragen an. Ja, so, ja, ich bin ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes bedeutet die Sohnschaft des Schöpfergottes. Wir haben gerade eben gesungen, die Schöpfung betet ihn an. Dieser Gott, an dem wir, den wir angebetet haben, ist der Gott, der alles geschaffen hat, der dich geschaffen hat. Und das ist der Gott, der dir einen Wert zuspricht. Hier geht es nicht darum, ein Ticket in den Himmel zu bekommen, sondern hier geht es darum, Königreich fängt jetzt an. Das Königreich des Himmels fängt jetzt an. Das hat bei mir am 11.07.2011 begonnen. Und da fängt Königreich bei dir an. Nicht erst dann, wenn du tot bist und im Himmel bist und dann ist alles gut, dann fängt das Königreich an. Jetzt fängt Königreich an. Du wirst einen Herrschaftswechsel erleben von der Sünde zum Leben. Dein ganzes Sein wird sich verändern. Deswegen auch eine kleine Warnung. Wenn du durch diese enge Pforte gehst, dein Leben wird sich absolut verändern. Wenn du durch diese Pforte gehst, dein Leben sich nicht verändert und du genauso lebst wie vorher und nichts hat sich verändert, dann darfst du gerne zu mir kommen. Dann, es wird sich verändern. Deine Sicht zum Leben, deine Sicht Menschen gegenüber, ja, wird sich verändern müssen. Und das wird automatisch passieren. Und ich glaube daran, dass hier heute Morgen Menschen sitzen, die vielleicht jeden Sonntag hier sitzen, die vielleicht auch schon seit Jahren in Gottesdiensten sitzen, die noch nicht eine Entscheidung getroffen haben, durch welches Tor sie gehen. Christsein kann man ja auch gut spielen. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Man weiß ja ungefähr, was man dann sagen sollte im Gottesdienst, wie man sich verhalten muss, damit der Anschein erweckt, dass man irgendwie gläubig ist. Es ist eine Entscheidung und daraus resultiert ein Handeln. Trete ein in dieses Tor. Und dort steht ein liebender Gott, der dich über alles liebt und der das Beste für dich möchte. Ich muss auch sagen, seitdem ich Christ bin, die Jahre waren nicht, da habe ich die größten Schicksalsschläge meines Lebens erlebt. Ja, die krassesten Sachen, ja, wo ich wirklich sage, Gott möchte das Beste von mir. Hey, aber das ist mein Vater im Himmel. Ich möchte, dass meine Tochter mir vertraut, blind vertraut, weil sie hofft, dass ich das Beste für sie möchte auch. Genauso möchte ich diesem himmlischen Vater vertrauen, weil er das Beste für mich möchte auch. Und dieser Gott nimmt dich an. Du musst nur auf ihn zugehen. Und jetzt vielleicht bei den Versen, wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, okay, ich habe ein bisschen Angst jetzt auch durch die Verse. Bin ich jetzt überhaupt errettet? muss ich Angst haben, dass ich errettet bin? Und da möchte ich euch Johannes Prolog die Verse geben. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ja, wenn du dein Leben surrendered hast, übergeben hast an diesen Gott und gesagt hast, diesen Herrschaftswechsel, es ist nicht ich, der hier den Wert zuspricht, sondern du Herr bist es, dann bist du ein Kind Gottes und du bist gerettet. Und Königreich darf starten und beginnen bei dir. Und in den Städten damals war das enge Tor ein Tor, welches nur für Menschen oder Tiere nicht für Menschen oder Tiere mit großen Lasten geeignet war, weil es einfach nur ein relativ enges Tor war. Das heißt, ein Esel mit Gepäck oder ein Mensch mit viel Lasten konnte dort nicht durchgehen. Und genauso ist es auch bei der engen Pforte, die Jesus hier nennt. Vor dieser Pforte steht ein Kreuz, an dem wir unsere Lasten abgeben dürfen. Vor der Pforte steht ein Kreuz, an dem wir alle Dinge, die uns beklagen, abgeben dürfen auch. Dort steht ein Kreuz, wo du deine Last abgeben kannst, deine Süchte, deine Schuld, deine Sünde. Mit nichts an dir betrittst du diesen Weg. Du kannst nichts mitnehmen. Und nichts kannst du mitnehmen, wo du sagst, hey, guck mal, hier Jesus, ich habe schon eine Ausbildung gemacht und keine Ahnung, das und das Geld oder hier, dies, das, das kann ich. Nichts bringst du mit. Wir kommen alle gleich vor Christus und kommen zu diesem Kreuz und dort dürfen wir die Dinge abgeben. Weil Gott uns etwas zuspricht. Gott spricht uns unsere Identität zu. Du bist auf dem Weg des Lebens. Und jetzt ist es schon krass zu sagen, hey, der eine Weg führt in die Verdammnis, ins Verderben, an einen Ort, wo Gott nicht ist. Und der andere Weg führt ins Leben auch. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, wenn du an das Leben denkst oder an diese Ewigkeit denkst. Und dann darf ich dir sagen, Ewigkeit ist nicht Himmel. Wir sind auf einer Wolke mit einem Engel mit lockigen Haaren und singen den ganzen Tag Engelsliedern. Das ist nicht Himmel. Wenn das so ist, dann möchte ich da nicht hin. Ewigkeit sieht anders aus. Himmel ist ein Zwischenstopp. Und ich möchte euch heute zeigen, wie die Ewigkeit aussieht. Dorthin, wo das Leben stattfindet, in Offenbarung 21. Dort schließt sich der Kreis. Gottes Auftrag war mit Jesus, mit allem, die Schöpfung wiederherzustellen, wie es damals im Garten Eden war. Gott lebt unter den Menschen, unter Adam und Eva. Adam ist mit Gott durch den Garten spaziert. Das möchte Gott wieder haben. Gott möchte, dass dieser Zustand vom Garten Eden, der Schöpfung, wiederhergestellt ist. Dass wir bei Gott leben dürfen, dass Gott unter den Menschen leben kann. Und ich möchte euch einmal mitnehmen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist es alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Bis hierhin mal. Eine Welt mit einem neuen Herrscher, eine neue Erde, ein neuer Himmel, eine Stadt mit einem neuen Herrscher. Und der Herrscher sind wir mit unserem Vater. Wir sind die neuen Ruler, die neuen Herrscher dieser Welt. Und das ist kein Herrschen, wie ihr das auch hier auf der Erde kennt, ein unterdrückendes Herrschen, wie wir es gerade auch von den Weltmächten sehen und hören. Das ist ein Herrschen, wo der Schwache im Blick ist, wo der andere höher geschätzt wird als man selbst. Das ist ein liebevolles Herrschen. Und das an einem Ort ohne Tränen. Ein Ort ohne Tod, ohne Angst. Ein Ort ohne Depression, ohne Schlaganfälle, ohne Fehlgeburten, ohne Geld, Not, ohne Hunger, ohne Krieg. Ein Ort, wo Gott unter den Menschen wohnt. Und auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, was bedeutet das, wenn Gott unter den Menschen wohnt? Das wird der absolute Wahnsinn. Wir werden es nicht aushalten können. Wir werden überwältigt sein von seiner Herrlichkeit. Aber du musst eintreten. Du musst diesen Schritt zum Kreuz tun. Es gibt nur zwei Wege. Da gibt es keinen dritten Weg, keinen neutralen Weg. Es gibt nur enger Weg oder breiter Weg, Leben oder Verdammnis. Willst du ein Leben in dieser Welt leben, wo die Sünde regiert? Oder möchtest du ein Leben mit Gott führen, welches zum Leben führt? Und ich möchte jetzt noch beten. Und ich möchte jeden, der möchte oder das kann, darf gerne dazu aufstehen, dass wir ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir diese Entscheidung treffen dürfen. Ich danke dir dafür, dass es einen Weg gibt, der ins Leben führt. Kein Himmel, keine Engel oder irgendwie, sondern ein Ort, wo es keinen Tod gibt, keinen Krieg. Ein Ort mit deiner Gegenwart. Ein Ort, wo wir herrschen dürfen mit dir, in Liebe herrschen dürfen auch. Wo die Schwachen dieser Welt dort die Herrscher sein dürfen auch. Die Unbedeutenden, die Kranken, die Schwachen. Und ich danke dir dafür, dass Königreich, dein Königreich jetzt schon beginnen darf, heute unter uns, bei jedem Einzelnen von uns. Königreich darf bei dir heute beginnen. Königreich startet bei dir. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, mit den Worten Jesu, geh durch die enge Pforte, geh durch das enge Tor. Das wird dich was kosten, das wird dich dein Leben kosten. Und es wird nicht immer einfach sein, aber es ist Leben, was dich erwartet. Ein Leben in Fülle, ein Leben an einem Ort voller Herrlichkeit. Und wie das praktisch aussieht, vielleicht sitzt du heute Morgen hier oder bist du erstmal eingeladen und kennst gar nicht irgendwie Gott hin und her und was weiß ich. Das kann anfangen mit einem Gebet die Woche über. Es kann anfangen mit einem Gebet, Gott, hier bin ich, sprich zu mir. Ich möchte dich herausfordern, das zu beten die Woche. Zu beten, wenn du es noch nie getan hast, zu sagen, himmlischer Vater, hier bin ich, sprich zu mir. Und himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du dieser Person begegnen möchtest, dass du dich ihr offenbaren möchtest, diese Woche auch. Wenn sie den Mut hat, diese Worte zu sprechen auch. Und genauso möchte ich für die, die schon länger hier sind und jeden Sonntag eine Predigt hören und Bibel lesen und alles durchgemacht haben und diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, vor diesen zwei Toren stehen, möchte ich ermutigen, geh durch diese enge Pforte auch. Leg deine Lasten am Kreuz ab und umarme dieses Leben, umarme diesen liebenden Gott, diesen liebenden Vater auch, der dich über alles liebt. Und genauso stehen wir an einem Dock, wir stehen an einem Dock, wo ein Schiff losfährt, wo du weißt, weil du aus der Zukunft kommst, du weißt, dass dieses Schiff untergehen wird. Jesus kommt hier er weiß, wie diese Story zu Ende ist. Er weiß, wie das Leben zu Ende geht. Ja, er kommt aus einer Zeit, wo er weiß, das Leben wird in Verderbnis enden. Du musst das Leben führen. Das Leben wählen. Und so stehen wir an einem Dock, wo das Schiff losgeht. Und wir wissen, dass dieses Schiff untergeht. Und vielleicht gibt's Menschen in deinem Leben, die dieses Boot betreten auch. Die auf dem Weg zu diesem Boot sind und du weißt ganz genau, dieses Boot wird untergehen. Dieses Tor führt zur Verdammnis, führt zum Verderben. Und wer ist die Person in deinem Leben, der du sagen möchtest, steige nicht in dieses Boot ein? Wir wollen jetzt kurz Zeit nehmen, um für diese Person persönlich zu beten. Wer ist das in deinem Leben, wo du sagst, diese Person ist gerade auf dem Weg in die breite Pforte auch, diesen Weg der Verdammnis. Und Jesus, du siehst jeden Menschen, jede Person, die uns in den Kopf kommt, in den Sinn kommt auch, die wir vor Augen haben, unseren Nachbarn, unseren Bruder, unsere Mutter, unseren Freund, Arbeitskollegen, Schulkollegen, wen auch immer, denn den Schuhverkäufer, den Bäckereiverkäufer, wen auch immer. Du siehst, wer auf diesem Weg ist. Obwohl er es gar nicht wusste, er weiß es gar nicht, dass diese kleine Pforte da ist. Du sagst selber, viele finden dieses enge Tor nicht. Sie finden es nicht. Und du siehst die Menschen, die uns am Herzen liegen auch. Und ich bete, dass du uns den Mut gibst, diese Leute anzusprechen. Ich bete dafür, dass du ihnen begegnest. Ich bete dich dafür, dass du dich ihnen offenbarst auch, dass sie eine Begegnung haben dürfen mit dir auch. Eine Begegnung, die zum Leben führt. Eine Erkenntnis, die überwältigend ist, wie groß und gnädig und liebevoll du bist auch. Es geht nicht darum, eine Religion beizutreten. Es geht darum, eine Sohnschaft anzutreten auch. Und ich bete, dass du uns Mut gibst, diese Entscheidung zu treffen, durch dieses enge Tor zu gehen auch. Für unseren Nächsten zu beten, durch die enge Pforte zu gehen. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.